True Crime zwischen Inn und Alpen. Der OVB24-Podcast. Mit wahren Kriminalfällen aus der Region.
Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen OVB24-Podcasts True Crime zwischen Inn und Alpen. In dieser Folge widmen wir uns einem Fall, der die ganze Region erschüttert hat und deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Es geht um den Tod der jungen Studentin Hanna Wörndl aus Aschau. Wir Gerichtsreporter vom OVB, Patricia Huber, Michael Weiser und ich, Julian Baumeister, werden uns in den nächsten 30 Minuten diesen Fall nochmal genau anschauen und erklären euch alles, was man darüber wissen muss. Alles begann allerdings mit dieser Radiomeldung.
Charivari aktuell. Rosenheim und die Region.
Ich bin Christoph Grabner. Grüß Gott. In der Nähe von Prien ist eine tote Frau gefunden worden. Die Leiche wurde im Bereich Kaltenbach gestern Nachmittag aus der Prien geborgen. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Der Leichnam wurde bereits obduziert.
Julian, wie hat euch in der Redaktion damals diese Nachricht erreicht?
Los ging es mit einer Nachricht, die unser Team, das für den Feiertag eingeteilt war, erreichte. Es war schließlich der 3. Oktober. Am Nachmittag machte dann die Meldung die Runde, dass in der Prien, dem Fluss, der von Aschau nach Prien am Chiemsee fließt, eine tote Person aufgefunden wurde. Erst im Laufe der nächsten Stunden und nach Dutzenden Anfragen bei der Polizei zeichnete sich damals das Bild ab, dass ein junges Mädchen gestorben ist, Hanna Wörndl. An dem Tag war wohl auch bei uns noch niemandem klar, welche Tragweite der Fall noch haben wird. Michael, du verfolgst den Fall seit Tag 1. Wie hast du die ersten Stunden oder Tage nach ihrem Auffinden erlebt?
Naja, es herrschte natürlich Aufregung. Ich meine, wenn ein Mensch sein Leben verliert auf mutmaßlich gewaltvolle Art und Weise, dann ist eine Redaktion schnell mal in Alarmbereitschaft. In diesem Fall wurde uns, glaube ich, relativ schnell bewusst, dass dieser Fall eine ganz besonders tragische Komponente aufweist. Es ging schließlich um ein junges Mädchen, dem im Leben alles noch offen stand. Hanna war 23 Jahre alt, ein hübsches Mädchen, vielseitig interessiert, mit zahlreichen Freunden in der Region, sehr bekannt, hatte ein großes Netzwerk an Freunden und Bekannten. Und wir erfuhren bald, dass sie sich auf einem Urlaub befunden hatte, in den Ferien praktisch, weil sie studierte Medizin und zwar in Cluj, in Rumänien, in einer Stadt, in der sich junge Menschen vor allem sehr wohl fühlen. Und bei uns vervollständigte sich das Bild einer jungen, offenen, der Welt zugewandten Frau, vielseitig interessiert, sehr freundlich vor allem. Sie war kein zwiderner Mensch, das hat damals auch ihr Vater gesagt.
Patricia, du warst damals noch nicht beim OVB und bist auch ungefähr im gleichen Alter wie Hanna. Wie hat man das damals im Privaten aufgefasst und miterlebt?
Bei uns im Freundeskreis war das natürlich ein riesiges Thema. Man hat sich Gedanken gemacht. Viele kennen den Eiskeller. Wenn man hier in der Region zu Hause ist, dann war wahrscheinlich jeder schon mal dort. Das ist eigentlich ein Ort, an dem man sich trifft zum Feiern, wo man Spaß hat, wo man die Leute kennt und dass nach so einer eigentlich glücklichen Nacht so einem jungen Mädchen so etwas passiert, das hat meinen Freundeskreis und mich sehr beschäftigt und auch irgendwo für Verunsicherung gesorgt.
True Crime zwischen Inn und Alpen. Der OVB24-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst.
Bevor wir jetzt aber richtig einsteigen in dieses Thema, ist mir eines wichtig. Der Angeklagte in diesem Fall ist inzwischen rechtskräftig freigesprochen. Er gilt dem Gesetz nach unschuldig.
Das bedeutet auch, nach dem Gesetz gibt es keine Antwort darauf, was Hanna in dieser Nacht passiert ist. Es gibt bislang keinen Täter. Das Einzige, das wir wirklich wissen, ist, eine junge Frau ist gestorben. Ihr Tod ist aber nach wie vor ungeklärt. Juristisch ist zu diesem Zeitpunkt niemand dafür verantwortlich zu machen.
Wir wollen uns zunächst vor Augen führen, wer war Hanna?
Ich habe mal die Todesanzeige rausgesucht, die Hannas Familie damals bei uns im OVB geschalten hatte. Da stand drin, deine Zeit mit uns war viel zu kurz und doch so intensiv und gewaltig schön. Du hast dein Leben gelebt und geliebt. Nun hast du deine große Reise angetreten. Wir bleiben hier mit deinem Geschenk an wundervollen Erinnerungen und freuen uns auf ein Wiedersehen. Michael, wie geht's einem als Reporter in so einer Situation, wenn man über so ein Schicksal berichtet, während man gleichzeitig diese ergreifende Traueranzeige der Familie auf dem Schreibtisch liegen hat?
Ich habe diese Anzeige nicht angeschaut. Ich habe später dann während des Prozesses mir anhören können, was die Eltern, was der Bruder, was die Freunde über sie zu sagen hatten. Und das war hart genug. In den ersten Tagen, als es darum ging, festzustellen, was da überhaupt passiert war, wie die Polizei mit diesem Fall umgehen würde, da waren wir viel zu beschäftigt. Wir mussten viele Sachen abklären und ich wollte diese Angelegenheit auch nicht zu nah an mich herankommen lassen.
Später hast du es aber ja dann doch recht nah an dich herankommen lassen. Du hast ein sehr detailliertes Bild erhalten, wie Hannah war. Was hast du da gehört von Familie und Freunden?
Ja, nur das Beste. Und zwar über das Maß hinaus, was man normalerweise Verblichenen angedeihen lässt. Hannah wurde von ihren Eltern, von ihrem Bruder und von ihren Freunden sehr eindrucksvoll geschildert. Als freundlicher, großzügiger, weltoffener Mensch, der immer für seine Freunde da war. Und ich habe da keine allgemeinen Plätze gehört, sondern das waren tief bewegende Schilderungen von Leuten, die jemand unsagbar wertvollen in ihrem Leben verloren hatten. Vor Gericht flossen da manchmal die Tränen und es war schwierig, das anzuhören, das gebe ich zu. Das war sehr, sehr schwierig, weil auch die Bilder, die wir so, die Fotos, die wir da auf dem Schreibtisch liegen hatten, vermittelten genau dieses Bild. Ein freundlicher, ein netter, dem Leben unglaublich zugewandter Mensch war da gegangen.
Das zeigt ja eigentlich nur wieder, dass Hannah eben nicht nur eine bloße Aktennummer war, wie auf vielen Gerichtsordnern draufsteht. Macht es auch die Berichterstattung von Gerichtsfällen schwieriger, wenn es auf einmal so persönlich wird?
Ja, ich glaube schon. Du gibst noch mal mehr Acht, dass du niemandem wehtust, der ohnehin schon Schmerzen hat. Und natürlich haben wir dann auch versucht, an Hannas Eltern auch noch mal heranzukommen. Wir hatten dann während der zweiten Verhandlung festgestellt, dass der Mensch Hannah mehr und mehr in den Hintergrund trat. Es ging nur noch um die Abarbeitung eines Falles, eines Aktenzeichens, wie du vorhin gesagt hast, Julian. Und deswegen sprach ich noch mal mit den Eltern, um Hannah noch mal als Menschen darzustellen, sie zu schildern, wie sie war. Und ich habe ihre Eltern natürlich tief traurig erlebt. An ihnen im Oktober, 3 Jahre nach dem Tod von Hannah, haben wir uns getroffen bei ihnen im Haus in Aschau. Und die Eltern waren tief traurig. Ich glaube, sie hatten in mancher Minute unseres Gesprächs dann doch mal noch mal Freude, als sie ihre Tochter geschildert haben und so noch einmal zurückgeholt haben in die Gegenwart. Ich habe ohnehin hohen Respekt davor, wie die Eltern mit dieser Tragödie umgehen. Es ist das Äußerste an Haltung, was man erwarten kann bei so einem furchtbaren Verlust. Dass die Eltern über die ganzen Monate der Verhandlungen und der Revision am BGH, dass die dann irgendwann mal gezeichnet sind, dass sie sichtbar Kraft verlieren, das, glaube ich, verwundert niemanden. Aber mir gegenüber haben sie sich freundlich gezeigt, vollkommen an der Aufklärung der Umstände des Todes ihrer Tochter interessiert, ohne jeglichen Verurteilungswillen gegenüber dem Angeklagten. Das muss ich auch hinzufügen. Der Vater sagte zu mir, das ist doch mir, da liegt mir doch nichts daran, dass der hinter Gitter wandert. Ich will nur wissen, was meiner Tochter passiert ist.
Ich glaube, das zeigt ganz gut, wie emotional auch die Region betroffen war von diesem Fall. Und eine Kollegin von uns damals war tatsächlich bei der Beerdigung von Hannah dabei. Und wie sie diesen Moment erlebt hat, diese Stimmung auf dem Friedhof, hat sie für uns kurz zusammengefasst.
Ich war Redakteurin beim OVB in der Zeit und dafür verantwortlich, in der Zeit über Aschau im Chiemgau zu berichten. Und somit habe ich dann auch den Fall von Hanna von Anfang an eigentlich mit begleitet. Und auch in dem Zuge ist das OVB ja auch immer eine Regionalzeitung und will da ja den Menschen eigentlich auch ganz nahe sein. Und dementsprechend bietet eigentlich das OVB auch immer an, Nachrufe zu schreiben für Menschen. Und in dem Zuge habe ich dann den Auftrag bekommen, einmal zu fragen, ob denn Hannas Familie überhaupt auch vielleicht einen Nachruf auf sie haben wollen würde. Und das war schon eine Anfrage, wo ich selber so ein bisschen geschluckt habe und ich mir dachte, puh, wie stellt man irgendwie da respektvoll eine Anfrage an eine Familie, die gerade extrem im Leiden ist, und sagt, hey, wir sind auch da für euch, um eben über das Leben eurer Tochter zu schreiben. Und hatte da das Glück, dass der Pfarrer von Aschau, Paul Jansen, mit dem ich auch schon einiges gemacht hatte, eben meine Bitte an Hannas Eltern herangetragen hat. Ich war schon ein bisschen überrascht am Ende oder in der Zeit, dass die Eltern dann wirklich Ja gesagt haben. Aber sie wollen eben es so, dass ich zur Beerdigung gehe und daraus eben über Hannas Leben schreibe und eben kein Exklusiv-Interview oder mich nicht eben mit ihnen oder Freunden unterhalte. Und dementsprechend bin ich da als OVB-Redakteurin zu dieser Beerdigung vielleicht auch ein bisschen anders gegangen als irgendwie die Journalisten vom BR oder von der Bild, die einfach irgendwie dahin wollten, um ja den Schmerz da aufzufangen und zu zeigen, boah, da ist jetzt irgendwie was Dramatisches passiert und so trauert man über Hanna. Und ich bin hingegangen schon mit dem Hintergrund und auch der Verantwortung, hey, ich schreibe jetzt hier irgendwie einen Nachruf für die Familie, für die Freunde und für die Region auf eine junge Frau, die einfach tragisch ums Leben gekommen ist. Das war schon auf alle Fälle etwas, was mir sehr, sehr wichtig war und was ich auch sehr, sehr ernst genommen habe und versucht habe, dann auch respektvoll umzusetzen. Die Beerdigung hat stattgefunden in der Pfarrkirche und wie gesagt, ich war wirklich super pünktlich da und da war die Kirche schon komplett voll. Ich konnte mich damals nur an einen Seitengang stellen. Und vorne waren weiße Rosen, ein Trauerbild von Hanna stand dort und man hat so richtig gemerkt, dass eben an diesem Freitagnachmittag einfach irgendwie das ganze Dorf zusammengekommen ist, um einer jungen Frau zu gedenken, die eben viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde. Und ich finde es eben schön, dass generell auch der ganze Gottesdienst natürlich, finde ich, sehr klar gezeigt hat, was hier passiert ist, dass das irgendwie sehr, sehr schlimm war. Also Jansen hatte auch in seiner Predigt die Frage aufgeworfen, was steckt dahinter? Ich meine, wir sind ja hier zu einem Zeitpunkt gewesen, wo einfach ganz viele Sachen überhaupt noch nicht klar waren. Was ist eigentlich mit Hanna passiert? Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war auch noch nicht mal ein Tatverdächtiger näher festgelegt. Und also Pfarrer Jansen hat da, finde ich, sehr einfach nah am Menschen geschafft, irgendwie seine Predigt zu halten und hat dann aber gleichzeitig auch wieder den Bogen geschlagen und auf Hannas Leben hingewiesen und auch ihre Freunde und Freundinnen, die damals die Fürbitten gelesen haben, haben schon immer auch versucht zu zeigen, wer Hanna eigentlich als Mensch war. Sie war eine junge Frau, die reiselustig war, spontan, offenherzig. Sie ist gerne feiern gegangen. Sie hat Medizin studiert, war wohl auch gerade in Liebessachen eher so eine Taffere. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die Freundin meinte, in der Fürbitte, sie dachte, dass sie, wenn sie mal eine Rede über Hanna halten muss, dass sie sie erst zum 30. Geburtstag oder zu ihrer Hochzeit halten würde. Aber ganz klar eben, dass die Rede erst eben über den 30. Geburtstag geht, weil sie bestimmt erst spät heiraten wird. Und ja, das war schon einfach irgendwie, finde ich auch als Journalistin interessant zu sehen, weil man ganz oft natürlich einfach ja, als Außenstehende versucht darüber zu berichten, in dem Moment, boah, was ist da einer jungen Frau vorgefallen, und da sie ja irgendwie analytisch vorgeht, Polizei, Staatsanwaltschaft, also so verschiedene Eckpunkte ja versucht irgendwie zu eruieren und mit der Öffentlichkeit zu teilen, und da war natürlich irgendwie die Beerdigung so ein kompletter Gegenpol einfach, wo man sagt, man kriegt erstmal ein wirkliches Bild, hey, welches Schicksal beleuchtet man hier eigentlich? Und ja, dass eine junge Frau einfach wirklich umgebracht wurde. Und die hatte auch ihre Hobbys und die hat gerne Herr der Ringe geguckt und war Ed Sheeran-Fan, glaube ich. Also sie haben da wirklich echt einfach eine sehr schöne Erinnerung auch an ihr Leben geschafft. Und damit, muss man ehrlich sagen, mich auch sehr berührt. Also ich stand da in der Kirche und musste auch wirklich ein paar Mal schlucken, gerade bei den Liedern von Ed Sheeran, I See Fire oder A Say a Little Prayer von Aretha Franklin. Das hat mich einfach sehr berührt. Und nach der Beerdigung gab es wirklich einen Trauerzug runter zum Friedhof, und dort wurde dann von der Aussegnungshalle, das weiß ich auch noch, das fand ich auch sehr berührend, haben sie dann mit Ballons so eine Reihe zum Grab gebildet, und die Urne wurde dann von Freund zu Freundin gegeben, bis hin zum Grab, dass jeder sich nochmal wirklich verabschieden konnte von Hannah. Und dann, und das muss ich auch sagen, fand ich auch damals sehr berührend und bin nach wie vor überrascht und bewegt, auch von der Kraft, die die Familie hatte, wurden auch Kondolenzen am Grab angenommen. Und auch das stelle ich mir, oder habe ich in dem Moment vielleicht nicht so ganz verstanden, weil ich dachte so, oh Gott, ich glaube, als Mutter wäre ich, ja, lasst mich in Ruhe, ich kann nicht. Und gleichzeitig jetzt mit ein bisschen Abstand dazu, finde ich, ist das ein sehr starker Gestus einfach gewesen, und zu sagen, ja, auch nochmal eine Bejahung vielleicht dieses Lebens am Ende des Tages, zu sagen, ich nehme Kondolenzen einfach an, weil die dann nochmal zeigen, hey, da ist jemand, mit den hat Hannah berührt, mit denen hat Hannah Freunde gehabt, da steckt noch irgendwie Hannas Geist drin, und war auf alle Fälle ein sehr, sehr, sehr bewegender Gottesdienst.
Es sind bewegende Eindrücke, die unsere Kollegin hier schildert. Und ich glaube, man kann sich gut vorstellen, dass in vielen Köpfen auch nach dieser Beerdigung einfach noch die Frage schwebte, wie konnte es eigentlich überhaupt so weit kommen?
Möchtest du uns, Michael, vielleicht mal kurz schildern, was sich in jener tragischen Oktobernacht möglicherweise zugetragen hat?
Man weiß ziemlich viel über diese tragische Oktobernacht. Man weiß eigentlich fast alles, bis auf die entscheidenden 5 bis 10 Minuten, in denen Hannah dieser Welt abhanden gekommen ist. Was man vorausschicken kann, es war unglücklich. Hannah hatte am Tag zuvor eigentlich schon an die Uni zurückreisen wollen. Ich hatte es vorhin erwähnt gehabt, sie studierte in Cluj in Rumänien. Sie entschied sich dann aber doch dafür, mit ihren Freunden zusammen zu feiern. Saisonopening im Eiskeller ist natürlich so eine Angelegenheit, da kommt man gerne zusammen. Und sie hat also mit ihren Freunden zusammen vorgeglüht und hat dann den Club aufgesucht. Und auch das gehört zum Unglück, zur Tragik dieses Morgens. Eigentlich war vereinbart worden, dass sie zusammen mit ihrem Nachbarn zurückgeht zu ihrem Elternhaus. Man muss sich vorstellen, das Elternhaus keine 900 Meter entfernt vom Club. Und der Nachbar hätte eigentlich mit ihr mitgehen wollen. Die beiden verließen den Club auch zusammen. Aber dann kehrte der Nachbar nochmal in den Club zurück, um sich von seiner Freundin zu verabschieden. Und als er dann wieder rauskam, war Hannah bereits gegangen.
Weiß man, warum sie doch ohne ihren Nachbarn losgegangen ist?
Das weiß man nicht. Ihre Freunde blieben ratlos am Eiskeller zurück.
True Crime zwischen Inn und Alpen. Fotos, Videos und Hintergrundberichte findet ihr auf ovb-online.de/truecrime und euren regionalen OVB24-Newsportalen /truecrime. Links in den Shownotes.
Wie ist es denn dann weitergegangen? Sie ist ohne ihren Freund nach Hause gegangen. Was weiß man über den Heimweg von Hannah?
Man kann die ersten Meter dieses Heimwegs tatsächlich rekonstruieren. Überwachungskameras haben aufgezeichnet, wie sie sich vor dem Club aufgehalten hat, noch mit ein paar Leuten geratscht hat, wie sie sich ihre Jacke holt an der Garderobe des Clubs. Dann aber auch, wie sie die ersten Meter in Richtung Kampenwandstraße geht und dann verschwindet sie im Dunkel.
Wie kann man sich denn den Heimweg von Hannah vorstellen, wenn man jetzt in diesem Eck noch nicht so viel unterwegs war?
Eigentlich recht harmlos. Es ist eine Hauptstraße, die da durch den Ort führt, aber keine Hauptstraße, die jetzt besonders gefährlich ist, weil da so wahnsinnig viel Verkehr wäre. Nein, Hannah hätte zu dem Zeitpunkt, als sie dann die nicht mehr auf dem Bild der Überwachungskamera auftauchte, vielleicht noch 700-800 Meter vor sich gehabt. Ein bisschen Hügel an, in so eine Linkskurve rein und dann irgendwo weiter oben wäre das Haus ihrer Eltern gewesen, das sie hätte erreichen wollen. Sie kam dort nie an.
Du sagst es gerade, sie kam dort nie an. Das war das Letzte, was man von Hannah wirklich gehört und gesehen hat. Das Erste war dann wieder eben die Meldung eines Fundes einer toten Frau in der Brien am nächsten Tag. Wie kam dann der Zusammenschluss, dass man wusste, dass es sich dabei um Hannah handelt?
Ja, man muss zunächst mal sagen, der Zusammenhang war schon ein bisschen schwer herzustellen. Die Stelle an der Brien, an der am Nachmittag, 14.30 Uhr, des 3. Oktober ein Spaziergänger einen leblosen Körper in der Prien treibend entdeckt hatte, ist 12 Kilometer entfernt, grob gesagt, vom Club Eiskeller. Man hat dann irgendwo einen verblassten Stempel am Arm gefunden und konnte daraus schildern, dass Hannah den Club Eiskeller aufgesucht hatte. Als die Polizei diese Spuren verfolgte, wusste in der Familie noch niemand, dass sich eine fürchterliche Tragödie ereignet hatte. Der Vater gab erst später, am Abend des 3. Oktober dann, eine Vermisstenmeldung auf. Er hatte vorher angenommen, dass seine Tochter, selbstständig wie sie war, bei Freunden übernachtet hatte, wie es schon so häufig vorgekommen war. Es gab keinerlei Vorwarnung für die Familie, dass da was Schlimmes passiert war, bis dann schließlich die Polizei vor der Tür stand mit einer furchtbaren Nachricht.
Du sagst es war eine furchtbare Nachricht. Ja. War zum damaligen Zeitpunkt, oder gab es schon Hinweise, dass es sich womöglich um ein Gewaltverbrechen handeln könnte? Oder was waren die ersten Meldungen der Polizei zu diesem Fall?
Ja, also zunächst mal war da eine Frauenleiche gefunden worden. Am Abend, wenige Stunden, also nach Auffinden der Leiche, hat die Gerichtsmedizin festgestellt, dass ein Gewaltverbrechen vorliegt. Danach hat die Polizei dann schnell umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Es wurde die Soko Club gegründet mit insgesamt bis zu 60 Beamten, die dann Zeugen befragt haben, die einen unglaublichen Aufwand getrieben haben. Man muss sich vorstellen, es waren 600-700 Leute wahrscheinlich an diesem Abend im Club Eiskeller. Es war Saisoneröffnung. Und die Polizei unterhielt sich mit jedem, den sie damit in Verbindung bringen konnte. Es waren weit über 1000 Zeugengespräche insgesamt. Die Polizei suchte die Prien ab. Die Polizei suchte in der Umgebung der Prien nach irgendwelchen Spuren. Der Aufwand war wirklich gewaltig.
Du hattest damals fast täglich Telefonate oder den Austausch mit den Beamten, zumindest mit der Pressestelle der Polizei. Welchen Eindruck haben die Ermittler auf dich gemacht damals?
Unglaublich konzentriert bei der Sache und wahrlich keinen Aufwand scheuend. So kamen mir die Beamten vor. Gut, ich kann nicht mit 60 Mann sprechen. Wie gesagt, ich habe mit der Pressestelle der Polizei zu tun, aber man hat schon gemerkt, dass die Polizei dieses Verbrechen, das einen ganzen Ort, eine ganze Region ja auch tief verunsichert hatte, aufklären wollte.
Du sagst, die Ermittlungen waren sehr, sehr aufwendig. Was genau war denn so aufwendig an den Untersuchungen des Falles?
Naja, die Gerichtsmedizin hatte sich auf ein Gewaltverbrechen festgelegt. Es musste also ein Täter gefunden werden. Nur, es gab keinen Zeugen der letzten Minute von Hannah Wörndl. Man hat keine Blutflecken gefunden. Die Videoaufnahmen reichen eben nur bis kurz vor die Kampenbahnstraße. Kurz, es gab so gut wie keine Spuren. Die Polizei hat dann aus Zeugenaussagen geschlossen, dass in jener Nacht, ungefähr zu dem Zeitpunkt, da Hannah verschwand, ein Jogger gesehen worden war, gar nicht weit entfernt vom Club Eiskeller. Und nach diesem Jogger suchte man dann zunächst als Zeugen.
In jener Nacht soll es auch einen Schrei gegeben haben, wurde später auch vor Gericht geschildert. Was hat es sich denn damit auf sich?
Das war eine Frau, die eine Ferienwohnung bewohnt hat, nur wenige Meter von dem Punkt entfernt, da Hannah vermutlich in den Bärbach stürzte und dann bald darauf ertrank. Diese Frau, die musste in der Nacht das Bad aufsuchen, stand also auf, schaute kurz auf die Uhr und auf einmal hörte sie einen Schrei. Sie beschrieb ihn wie einen Schrei in höchster Todesnot. Das war ungefähr um 2.30 Uhr nachts, zu der Zeit also, von der die Ermittler ausgehen, dass Hannah in den Bärbach gelangte, auf welche Art und Weise auch immer.
Auch wenn es mit Sicherheit zu den unschöneren Dingen dieses Falles gehört, aber könntest du uns mal ein bisschen schildern, mit welchen Verletzungen man Hannah fand?
Hannah wies vielfältige Verletzungen auf. Sie ertrank nach 4 oder 5 Minuten im Bärbach. Das stellte die Gerichtsmedizin fest, aber darüber hinaus hatte sie 5 Rissquetschwunden am Kopf. Wie die entstanden sind, ist bis heute kontrovers diskutiert. Die Verteidigung hat da vollkommen andere Vorstellungen als die Ermittler und die Staatsanwaltschaft. Hannah wies noch dazu starke Einblutungen am Rücken auf, synchron gebrochene Schulterdächer und einen gebrochenen 5. Halswirbel. Also die Verletzungen waren beträchtlich.
Du hast gerade den Jogger angesprochen, der womöglich Zeuge gewesen sein hätte können, was Hannah zugestoßen ist. Wie ging es im Fall des Joggers weiter?
Die Mutter des Joggers meldete sich bei der Polizei und sagte, dass es sich bei dem Jogger um ihren Buben gehandelt haben könnte. Und die Polizei hat den Buben daraufhin vorgeladen als Zeugen.
Am 18. November 2022 kam dann zumindest für die Öffentlichkeit eine große Wendung in diesem Fall. Was ist da dann passiert?
Naja, während der Zeugenvernehmung und in den Tagen danach scheint sich der Verdacht erhärtet zu haben, dass der Jogger vielleicht nicht nur ein Zeuge war, sondern auch was mit dem Fall direkt zu tun gehabt hat. Sebastian T., das war der Jogger, war, wie die anderen Zeugen auch, gebeten worden, in der Kleidung zu kommen, die er in jener Nacht getragen hatte. Das tat er nicht ganz. Er hatte zum Beispiel eine lange Hose an, während manche Zeugen ihn gesehen haben wollten, wie er mit kurzen Hosen joggte. Okay, da kann man jetzt sagen, vielleicht haben sie sich falsch erinnert. Vielleicht ist es in der Dunkelheit auch nicht immer einfach zu entscheiden, ob jemand lange oder kurze Hosen anhatte. Aber das mag dazu beigetragen haben, dass er ins Visier der Ermittler geriet. Dann stellte man ihm die Frage, die sich in den Ohren der Verteidiger wie eine Suggestivfrage anhörte, nämlich, was stellen Sie sich denn vor, was könnte Hannah denn passiert sein? Und dann erzählte Sebastian T. eine Geschichte, wie man sie sich vielleicht ausdenkt, wenn man von der Polizei mit einer komplizierten Frage bedrängt wird. Jedenfalls scheint sich in den Augen der Ermittler immer mehr herauskristallisiert zu haben, dass dieser Jogger was mit Hannas Tod zu tun gehabt haben könnte.
Letztendlich wurde er vom Zeugen zum Beschuldigten.
Richtig. Auch übrigens später beim Gerichtsprozess eine Frage, hätte die Polizei nicht in diesem Augenblick den Zeugen informieren müssen. Hallo, du bist kein Zeuge mehr, sondern du rangierst bei uns als Verdächtiger. Das hätte dem Zeugen zum verdächtigen mutierten Zeugen natürlich neue Rechte eingeräumt in der Vernehmung.
Als Beschuldigter droht natürlich dann irgendwann auch die Festnahme, wenn die Haftgründe vorliegen und ein Haftrichter den Haftbefehl ausschreibt. Wann war das soweit in diesem Fall?
Naja, die Polizei hat das Umfeld von ihrem Jogger durchleuchtet. Dabei tauchten Freunde des späteren Angeklagten auf und eine von seinen Freundinnen, eine junge Frau, die er noch aus der Förderschule her kannte, sagte eben, dass am Abend des 3. Oktober, also noch bevor die Nachricht von Hannas Tod den Weg in die Medien gefunden hatte, Sebastian T. sie bei einem Spaziergang in Aschau etwas gefragt habe. Horst Kehrt, da haben sie in Aschau ein junges Mädchen umgebracht, eine junge Frau. An den Wortlaut, bitte, konnte sie sich auch nicht mehr genau erinnern. Und das ließ bei der Polizei dann die Alarmglocken schrillen. Das ist typisches Täterwissen. Wissen, was nur ein Täter haben kann. Damit hatte er sich in den Augen der Ermittler selbst verraten. Wie wir dann vielleicht später noch feststellen werden, war die Aussage dieser Zeugin allerdings höchst problematisch.
Wissen wir, wie die Festnahme ablief?
Die Festnahme. Am Tag vorher hatte Sebastian T. schon irgendwie geahnt, dass ihn die Polizei im Visier hat. Er hat mit Freunden zusammen gefeiert und getrunken und so wie es die Zeugen später erzählt haben, wurde an diesem Abend ein bisschen geflaxt, wurden ein paar Witze gemacht. Der Angeklagte Sebastian T. soll auf dem Sofa gesessen haben und dann irgendwann möglicherweise in einem resignativen Ton gesagt haben, ja gut, ich war's, ich bin der Mörder von Aschau. Am nächsten Tag hat die Polizei ihn festgenommen nach einer Fahrt mit dem Auto, die uns vor Rätsel stellt, warum er sich in Richtung Landesgrenze bewegt hat, wissen wir nicht. Das kam während des Prozesses so klar auch nie mehr raus.
Der vermeintliche Täter war gefasst. Patricia, du warst damals, wie gesagt, nicht aktiv in der Berichterstattung dabei. Wie kam diese Nachricht an? War das, ich will nicht sagen Erleichterung, aber wie waren die Reaktionen?
Ich glaube, es war tatsächlich in vielen Köpfen Erleichterung, weil man das Gefühl hatte, jetzt gibt es jemanden, der keine Gefahr mehr darstellt. Ich glaube, bis dahin hatten viele junge Menschen in den Köpfen, oje, da läuft jemand draußen rum, der das getan haben könnte. Und das hat für Beunruhigung gesorgt und auch wenn es noch kein Urteil gab, gab das, glaube ich, vielen ein Gefühl von Sicherheit wieder zurück, was durch diesen Fall dem einen oder anderen genommen wurde.
Die Festnahme war aber nicht das Ende, sondern der Anfang eines Mammutprozesses, der die Region über Jahre hinweg bewegte.
Und in den nächsten Folgen schauen wir uns dann genau an, wie es zunächst zu einer Verurteilung und dann zu einem Freispruch kam und was das auch für die Menschen in der Region bedeutet.
Wir fragen, was bedeutet Gerechtigkeit, wenn ein Tod ungeklärt bleibt? Danke fürs Zuhören.
True Crime zwischen Inn und Alpen. Der OVB24 Podcast mit wahren Kriminalfällen aus der Region. Überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst.